Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite auch, werte Damen und Herren. Freut mich, dass zahlreich jetzt heute Gäste zu dieser Veranstaltung erschienen sind. Es war ein Experiment, mit dem wir jetzt sehr zufrieden sind, wenn wir für Grazer Verhältnisse mehr als 30, 40, 50 Personen begeistern können, das Thema betriebliche Altersvorsorge mit uns anzusehen. Wir haben oder erwarten noch ein paar Gäste, die wahrscheinlich nachkommen. Allein ich habe mich 20 Minuten verspätet am Weg hierher. Also es sollte vielleicht noch der eine oder andere unserem Vortrag lauschen. Unserem Vortrag heißt unsere Vortragsrunde. Wir haben versucht, ein Programm zusammenzustellen von drei verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema betriebliche Altersvorsorge. Ich werde Ihnen, wenn Sie im Programm vielleicht schon gesehen haben, einen generellen Überblick zur Vorsorgesituation generell bei uns hier in Österreich geben. Das ist ein kurzes Bauchkitzeln sozusagen, worum es eigentlich geht beim Thema Pensionsvorsorge, wird aber nur sehr oberflächlich sein. Und dann einen Überblick zu den Durchführungswegen der betrieblichen Altersvorsorge der zweiten Säule hier in Österreich geben. Alternativ zum Thema betriebliche Vorsorge kann man natürlich auch den üblichen Weg im Privatvermögen, also sprich mit privater Vorsorgeinitiative machen. Das machen viele. Was ist jetzt geschickter, was rechnet sich besser? Das werden wir am Schluss meines Vortrags dann noch mit Zahlen und einem direkten Vergleich bei ein paar Szenarien ansehen. Dann geht es weiter zu meinem Nachredner, dem Herrn Magister Reisch, der uns aus der betriebswirtschaftlich-steuerlichen Sicht zu dem Thema der betrieblichen Vorsorge ein bisschen einen Überblick noch geben wird. Und abrundend dann darf ich den Herrn Danler dann noch auf die Bühne bitten, der aus Sicht der Versicherungswirtschaft, und wir sind ja hier nicht zuletzt eingeladen vom Institut für Bank- und Versicherungswesen, auch einen Blickwinkel der Produktgeber sozusagen zu erläutern. Wie war das in der Vergangenheit? Auf was hat man früher geschaut? Aber auf was muss man vor allem in der Zukunft schauen, wenn es um Rückdeckung und Finanzierung von Pensionen geht? Das ist so das große Drüber des Programms, das wir heute in dieser vermutlichen einer Stunde 30 Minuten Zeit für Sie vorbereitet haben. Könnte sein, ein bisschen kürzer, viel länger sollte es nicht dauern. Aber ich werde mich einmal bemühen, den ersten Teil für Sie halbwegs schnell, aber trotzdem verständlich zu präsentieren. Natürlich möchten wir uns jetzt aber noch nebst den Namen ganz kurz vorstellen, warum wir hier für Sie ein paar Worte vorbereitet haben und mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Ich möchte mich auch noch ganz kurz zu meiner Person vorstellen. Bin jetzt seit über 10 Jahren in der Finanzdienstleistung, habe grundsätzlich in dem Bereich ausschließlich Vorsorge und Finanzplanung im Bereich der Pensionsvorsorge sozusagen erlernt und mittelfristig, kann ich schon sagen, spezialisiert. Diese Bereiche sind bei mir dann zur Immobilienvorsorge und zur betrieblichen Vorsorge letztlich als Hauptthemen geworden, weil ich in diesem Bereich sehr viele, sagen wir mal, brauchbare Haupteigenschaften sehe, die den Unternehmern, und an die richtet man sich hauptsächlich bei der betrieblichen Altersvorsorge, Genüge tun. Unternehmer sind letztlich in der schwierigen Lage, dass sie mehr Vorsorgebedarf haben, weil die gesetzliche Sozialversicherung ja hier mit einem Deckelverfahren uns nicht gleich viel in der Pension möglich macht wie im Erwerbsleben. Daraus resultiert, dass man fast alle drei Säulen idealerweise gleich bestücken sollte. Und die zweite Säule, die Firmenpensionen, und in der dritten Säule der privaten Vorsorge ist dann sehr häufig auch die Immobilie als Altersvorsorgeinstrument zu verwenden. Und so habe ich mich in den letzten Jahren in diese beiden Themen reingewagt, bin auch gemeinsam mit dem Herrn Magister Reisch in unserer Initiative, in dem Kompetenznetzwerk BVNet aktiv. Das ist ein Unternehmensverbund, den wir als Aktuar Versicherungsmathematik und Pericon gemeinsam betreiben. Und mit diesem Verbund wollen wir betriebliche Altersvorsorge in einer ganzheitlichen und unabhängigen Perspektive am Markt für Klienten, aber genauso auch für Netzwerkpartner, Makler und Steuerberater anbieten und uns an den Dienstleistungen her ergänzen. Ich darf dann auch schon weiter Herrn Magister Reisch noch kurz vorstellen. Er ist von der TPA Steuerberatung, wie Sie vernommen haben, ist aber in einer ganz interessanten und fachlich tollen Twitter-Rolle hier. Er ist einerseits Steuerberater und versteht die betriebswirtschaftliche Sicht, wenn Firmenpensionsmodelle installiert werden, aber auf der anderen Seite auch Versicherungsmathematiker und anerkannter Aktuar. Daraus resultierend natürlich auch mit der Fachbrille aus der Versicherungswirtschaft, und diese Kombination ermöglicht ihm sehr viele Spezialthemen aus der betrieblichen Vorsorge auch sozusagen in der Beratung umsetzen zu können. Und gemeinsam sind wir auch für dieses Projekt BVNet verantwortlich. Als dritter Redner der Herr Danler von der Zürich-Versicherung, dort Spartenleiter für den Bereich betriebliche Altersvorsorge, seit vielen Jahren, wie er selbst schreibt, schon im Bereich der Vorsorge aktiv und was auch für uns hier sehr von Bedeutung ist, nicht nur aus der Produktentwicklungssicht, sondern auch ein Mann der Praxis, der auch aus der Berater- und Kundensicht versteht, worauf es ankommt in diesem Bereich. Bevor es zum Fachthema geht, ich habe vorher dieses Netzwerk erwähnt, BVNet, Kompetenznetzwerk betriebliche Vorsorge. Da möchte ich auch noch gerne ein paar Worte verlieren dazu. Das ist jetzt kein Unternehmen oder kein Dienstleister, den Sie vielleicht schon kennen oder kennenlernen könnten, sondern das ist eine Netzwerkinitiative, wie schon erwähnt, unserer beiden Unternehmen und auch noch weiterer Unternehmen im Verbund. Und die Idee dieses Netzwerks, in dem reger Austausch das Ziel ist, die betriebliche Altersvorsorge tatsächlich mal all-inclusive anbieten zu können. Das heißt, von der Idee der Beratung bis hin letztlich zur Bilanzbetreuung, zum laufenden Gutachten oder zur Abdeckung von Spezialfragen, derer wir uns dann Rechtsanwälte oder andere spezialisierte Berater bedienen können. Das heißt, wir haben hier eine Kernpartnerschaft. Die Kernpartnerschaft besteht aus Pericon, meinem Unternehmen und der Aktuargruppe. Und unser großer Wunsch, den wir hier abdecken, ist, einen gemeinsamen Qualitätsstandard zu schaffen. Qualitätsstandard in der Beratung, in der Errichtung, in der Abwicklung und Betreuung von Firmenpensionsmodellen, gemeinsam mit unseren Produktpartnern, aber auch gemeinsam mit Steuerberatern und anderen Beratern, die auf Klientenseite dann in der Regel immer ein wichtiges Wort mitzusprechen haben. Und um das auch langfristig gewährleisten zu können, haben wir uns bemüht, gewisse Serviceleistungen, Tools und vor allem auch Know-how aufzubauen, das wir insbesondere in die Richtung unserer Netzwerkpartner, und das sind Steuerberater oder auch Makler, zur Verfügung stellen wollen. Unter anderem ein Tool wie einen Online-Rechner zum Vergleich oder zur Bewertung einer betrieblichen Altersvorsorge in Relation zu einem privaten Instrument. Und da sehen wir dann auch noch am Ende meines Vortrags, wie sowas ausschaut und welchen Aussagenutzen so etwas bringen kann. Nun gut, aber jetzt sind wir in der sachlichen oder fachlichen Thematik drin und es ist eingangs immer sehr wichtig, oder ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Relevanz des Themas überhaupt noch einmal einem jeden Einzelnen aufzuzeigen. Ich will das Stichwort Vorsorgedilemma verwenden. Ich glaube, es ist ein großes Dilemma. Alle reden dauernd davon, seit Jahrzehnten. Es ist bei jedem irgendwo im Kopf, die Medien sind in der Regel voll davon, aber eigentlich geht es auch niemandem was an. Oder zumindest auf der persönlichen Ebene hat man häufig das Gefühl, naja, das könnte man dann durchaus später mal lösen. Und deshalb kommen jetzt ein paar kurze Folien, die aktuelle Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, um noch einmal auch zu verdeutlichen, das Thema ist wichtig und es wird wichtig bleiben. Warum haben wir mit der Pensionsvorsorge eigentlich was am Hut? Warum ist das eine Sache, die absolut ernst zu nehmen ist? Es sind, um hier auch nicht die Folienlänge zu strapazieren, im Grunde diese drei Kernaussagen, die Sie sicher schon gelesen, selbst vielleicht in der Beratung, weil einige Branchenkollegen hier auch sehr verwenden. Und einfach das sind es, die Hauptursachen, warum Pensionsvorsorge persönlich sehr wichtig zu nehmen ist. Wir haben eine Veränderung, was die Geburtenrate angeht. Sie ist auf mehrere Jahrzehnte betrachtet jetzt fast halbiert worden. Das heißt, Einzahler in unser System kommen immer weniger nach. Klingt schon einmal nicht allzu gut. Auf der nächsten Seite haben wir die steigende Lebenserwartung. Allseits bekannt, Sterbetafeln, Rententafeln sprechen es immer wieder. Wir leben jedes Jahr, wenn man diversen Experten Glauben schenken kann, ein paar Monate länger im Durchschnitt. Und jedes zweite Kind, das heutzutage geboren ist und alt, also weiblich, jedes zweite weibliche Kind wird älter als 100 Jahre. Zumindest einmal aus der Statistik rausgesprochen. Die Lebenserwartung steigt, die Geburten sinken und letztlich erzeugt das dann auch noch ein solches Bild. Die Lebensarbeitszeit, also diese Zeit, in der einbezahlt wird in unser Umlageverfahren, die nimmt ab. Längere Ausbildungszeiten, nicht zuletzt durch tolle Ausbildungseinrichtungen wie hier. Heutzutage sind qualifizierte Jobs immer mehr gefragt, führen natürlich zu längerer Zeit, in der Einzahlungsmöglichkeiten dann noch nicht so gegeben sind. Man geht trotzdem, wie wir nachher sehen werden, bei uns in Österreich noch sehr früh in die Pension, in die gelobte Pension, weil das war vor ein paar Jahrzehnten noch sehr ganz anders. Und dementsprechend verkürzt sich dieser Korridor, in dem unser System befüllt wird, zunehmend. Und das führt zu dem Problem, dass wir uns nichts vormachen müssen. Es wird niedrigere Pensionen geben, als unsere Großeltern und Eltern jetzt erleben. Und es wird wahrscheinlich weiter im Sinken begriffen sein. Das ist jetzt nur ein Detail von dem, was Sie vorgesehen haben auf dieser kleinen Folie. Meines Erachtens auch eine der wichtigsten in der Darstellung, warum es einfach weniger werden wird. Wir sehen hier die Zunahme der älteren Personen, die letztlich den Rückgang jener, die in der Erwerbstätigkeit sind. Und das ist eigentlich schon die gesamte Ursache. Wer sich diese Bilder kurz vor Augen hält, wird eigentlich nach kurzer Nachdenkpause sagen müssen können, ja, es ist ein Thema, ich muss was tun, ich werde nicht mehr so viel vom Staat bekommen können. Ein neues Risiko ist aufgetaucht, das ist mir auch wichtig anzusprechen. Wofür betreibt man Pensionsvorsorge? Da war halt so üblich und so habe ich auch vor 10, 12 Jahren immer gelernt sozusagen, naja, Lebensstandard sichern im Alter, Einkommen sichern, Wünsche erfüllen und solche Dinge. Heutzutage kommen aber auch Lebenserhaltungskosten, Kosten für die Bekämpfung von Krankheiten beziehungsweise auch Geldbedarf in der Familie dazu. Und wenn man sich diese Entwicklung, die von der Allianz, das ist jetzt schon eine ältere Statistik, aber trotzdem anschaut, dann ist mit der Zunahme von Demenzerkrankungen in den nächsten 3 Jahrzehnten massiv zu rechnen. Und Demenz bedeutet Geld, bedeutet enorme Pflegekosten. Demenzerkrankungen können über Jahrzehnte gehen. Und das sind natürlich Dinge, auch an die sollte man sich vielleicht auch einmal erinnern, ob man dann anderen zur Last fallen möchte oder was passiert, wenn es in der Familie auch einen solchen Fall gibt. Ja, was haben wir dann hier? Auch eine allseits bekannte Aussage, dieses Pensionsantrittsalter. Man versucht es mit ganz vielen Instrumenten bei uns in Österreich zu verändern. Die Instrumente sind leider eher immer so ein bisschen halb warm, würde ich mal sagen. Nichts wirklich funktioniert bis dato, zumindest nicht nachhaltig und auch nicht gravierend. Wir haben hier seit vielen Jahrzehnten eine fast gleichbleibende Linie. Im Endeffekt auch noch immer diese Diskrepanz zwischen Männern und Frauen, klar spürbar. Und was hier auch zum Sehen ist, die letzten Reformen haben zumindest kurzfristig zurückgeschaut, nicht allzu viel gebracht. Und wir gehen noch immer wesentlich früher in Pension, als das offiziell publizierte Regelpensionsalter derzeit aussagt. Heißt natürlich eine Bestätigung der Folien zuvor. Und jetzt sollte man natürlich auch noch die Höhe der Pensionen kurz ansprechen. Das ist immer so ein bisschen die interessanteste Folie. Die wird dann noch ergänzt um die Differenz zwischen Selbstständigen und Unselbstständigen. Aber das ist die letztgültige Aussage, die man vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, es gibt noch keine aktualisiertere auf 2017 leider, aber da hat sich nicht viel geändert, schon gar nicht zum Positiveren. Die durchschnittliche Pension im Bereich der Alterspensionen, und das ist eigentlich eher das jetzt fokussiertere, liegt, wenn Sie hier sehen, bei Männern bei 1.600 Euro und bei Frauen in etwa bei 1.000 Euro, brutto wohlgemerkt. Und jetzt kann man sich so ausrechnen, da sind natürlich einige dabei, die noch alte Pensionsmodelle haben, die andere Durchrechnungen haben und letztlich kann es nicht viel mehr werden. Unser neues allgemeines Pensionsgesetz und die Berechnung des Pensionskontos sind simpel geworden. Es ist einfach, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das hochzurechnen, aber es verzeiht halt genau gar nichts. Also jedes Monat, in dem man keine Erwerbstätigkeit hat, wird leider Gottes mit einberechnet zukünftig und diese Durchschnittszahlen sprechen jetzt schon Bände. Also mit 1600 Euro im Schnitt wird man auch nicht unbedingt weit kommen. Eklatanter ist jedoch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das ist so eine Kernaussage. Altersvorsorge betrifft jeden, aber insbesondere auch Frauen in Österreich, weil sie nicht nur für den gleichen Lebensstandard vorsorgen sollten, sondern auch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen noch auszugleichen haben. Das auch noch als Blickwinkel Selbstständige. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Firmenpension oder der betrieblichen Vorsorge als Hauptthema. Und da bewegt man sich in der Regel rund um Unternehmer, um Firmenchefs, um Eigentümer, Gesellschafter, Geschäftsführer. Und auch da soll gezeigt werden, im Unterschied zu den Nicht-Selbstständigen, die Durchschnittspensionen, die geleistet werden aus der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft sind niedriger als jene aus den Angestellten oder der ASVG. Und auch das bedeutet wieder, ich bekomme letztlich als Selbstständiger wahrscheinlich weniger Pension, als ich hätte dasselbe als Angestellter erlebt oder über diese Jahre sozusagen bis zur Pension vorbereitet. Noch dazu hat man meist einen höheren Lebensstandard, wenn der Betrieb erfolgreich funktioniert über die Dauer. Also auch hier wieder eine Schere, die aufgeht und umso mehr wieder ein Grund für die eigene Vorsorge, selbst Initiative zu ergreifen. Ja, das war einmal der Punkt, warum eigentlich und diese Zahlen, die bis jetzt leider noch nie besser werden, seit ich das mache. Wir können sie nur jetzt noch granularer nachrechnen und genau die Trends sozusagen ablesen. Die Anpassungen, die wir bei den Pensionen haben, also der Anpassungsfaktor ist ja auch nicht immer der Inflation entsprechend. Das würde jetzt zu weit führen, aber es gibt ja auch noch einen anderen Grund, warum die Pensionen weniger werden. Und das ist jener, dass der Anpassungsfaktor der Pensionen in der Anwartschaft über die Jahre nicht gleichzusetzen ist mit dem Anpassungsfaktor der flüssigen Pensionen und auch nicht gleichzusetzen ist mit den Lohnerhöhungen. Also auch hier ergibt sich eine Diskrepanz, die mit ein Grund sein wird, warum wir wahrscheinlich von noch einmal niedrigeren Pensionen ausgehen werden dürfen. Die betriebliche Altersvorsorge war das Kernthema für unseren Vortrag und jetzt muss ich das mal erklären bzw. herleiten. Wir haben schon über Jahre versucht, das mit wenigen Sätzen rüberzubringen. Und mir gelingt es mittlerweile mit dieser Grafik am besten. Ich weiß nicht, viele werden das Thema schon gelesen haben, vielleicht fachlich irgendwo schon aufgearbeitet haben oder sind selbst in der Beratung aktiv. Aber ich kann nur sagen, damit gelingt es wahrscheinlich am einfachsten. Und was ist die Hauptaussage? Egal welches Instrument, welchen Durchführungsweg wir hier betrachten, wir könnten heute entscheiden, einem Dienstnehmer, sagen wir jetzt mal, einem verdienten Dienstnehmer, eine Gehaltserhöhung zukommen zu lassen, um ihn zu motivieren, um ihn an das Unternehmen zu binden, zu unterstützen, wie auch immer. Also wir reden von einer freiwilligen Gehaltserhöhung, die der Unternehmer für ihn aufbringt. Und wenn man das heute macht, dann kostet das X. Dieses X sei jetzt 100% oder 10.000 Euro im Jahr, ist egal. Von dem, was jetzt diese Gehaltserhöhung kostet, kommen diese Bausteine, Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsanteile, Dienstgeber- und Arbeitnehmerseitig weg. Dann kommt natürlich auch die Lohnsteuer weg. Und unter Berücksichtigung aller Abgaben bedeutet das, dass von dem 100%igen Aufwand, den das Unternehmen für diese Gehaltserhöhung hat, im Schnitt nicht mehr als 40-45% netto ankommen. Das heißt, wenn man dann so locker rausspricht, na, ich gebe dir im Jahr 6.000 Euro mehr, hurra, der Urlaub ist gerettet, geht sich nicht ganz aus, weil wahrscheinlich nicht mehr als 2.500 Euro netto dann tatsächlich beim Dienstnehmer ankommen. Und das führt dazu, dass dieser Betrag, bleiben wir bei diesen 2.500 Euro, die jetzt so im Kopf schwirren, 6.000 kostet es der Firma, 2.500 kommen netto an und die würde man dann als Dienstnehmer privat in ein Vorsorgeinstrument investieren. Dann kommt Zinssatz jetzt völlig egal, irgendeine Pension raus. Würde ich jetzt den anderen Weg wählen können, weil meine Firma dieses Instrument anbietet oder weil ich mir als Gesellschafter, Geschäftsführer dieses Instrument in meiner Firma aufbaue, dann könnte ich diesen selben Betrag, diese 6.000 oder 12.000 Euro, von denen wir jetzt gesprochen haben, in Form einer Firmenpensionszusage oder geht auch ein Pensionskassenmodell versprechen. Und ich könnte diesen Betrag für die Erfüllung dieses Versprechens ansparen. Aber er ist noch nicht zu mir geflossen. Und dadurch, dass dieser Betrag noch nicht zu mir geflossen ist, entsteht auch keine Abgabenschuld. Weder Lohnnebenkosten, keine Sozialversicherungsanteile und auch keine Besteuerung. Derzeit. Das heißt, ich kann den 100%igen Betrag ins Sparen bringen und später, wenn die Pension dann da ist, fließt mir das zu. Und wenn das dann zufließt, dann ist in der Regel natürlich kein Anteil mehr Pensionsversicherung dabei. Ein ganz kleiner Anteil Krankenversicherung und Unfallversicherung sind noch zu leisten in der Pension. Aber letztlich ist es keine Lohnnebenkosten und der Hauptteil der Sozialversicherung auch nicht mehr. Und was auch wichtig ist, die Steuer, irgendwann wird sie fällig. Und wenn die Steuer dann fällig wird, ist bei 80% der Begünstigten ein niedrigerer Steuersatz anzuwenden in der Pension, nämlich dank unserer gesetzlich niedrigen Pensionen im Vergleich zu jenem Steuersatz, den sie in der Erwerbszeit hätten. Das heißt zusammengefasst, man spart tatsächlich Lohnnebenkosten in dem Bereich, die Sozialversicherung fällt auch nicht an, fehlt natürlich an anderer Stelle, keine Frage, und auf die Steuer, die von diesem Aufwand herrührt, hat man wahrscheinlich einen niedrigeren Steuersatz, weil man die Besteuerung in die Pension verschiebt und in der ist sie bei den meisten niedriger. Das ist schon das gesamte Rätsel oder die gesamte Idee hinter der betrieblichen Altersvorsorge und warum sie, und das möchte ich heute öfter betonen, im Schnitt 30-60% mehr Nettopension möglich macht. Die Punkte hier sind schon fast alle gebracht worden. Ich möchte sie noch kurz ansprechen, beziehungsweise die anderen nicht genannten hervorheben. Wir haben es eben schon gesagt, keine Lohnnebenkosten, keine Sozialversicherungsanteile auf diese Beiträge. Steuerstundung, Steuer weit nach hinten schieben, dann eine Optimierung des Steuersatzes, der dann später anfällt. Wichtig ist vielleicht dieser Punkt, ein immer beliebter werdendes Instrument in der Personalpolitik. Ich habe mir mal für einen anderen Vortrag die Mühe angetan und deutsche Jobbörsen recherchiert und dort Geschäftsführungspositionen erhoben, Prokuristen, Geschäftsführer etc. Und ich traue Ihnen zu sagen, jede zweite Position, die in diesem Bereich aktuell ausgeschrieben wird in Deutschland, hat bereits einen Versorgungsbezug, eine Sozialleistung oder eine betriebliche Altersvorsorge vom Titel inkludiert, nämlich im Bereich der Gesamtvergütung. Das heißt, in Deutschland, nicht zuletzt, hat man dort derzeit 60% Durchdringung, heißt mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland bietet eine Firmenpension als Gesamtvergütungsinstrument an. Aber auch bei den Führungspositionen besonders zu merken, da gehört es einfach schon zum guten Ton, dass so etwas mit angeboten wird. Warum letztlich? Um diese Führungskräfte auch nachhaltig zu binden und sie zu motivieren. Das kann man eigene Vorträge damit füllen, wie das gestaltbar ist und wo hier in diesem Bereich besondere Vorzüge liegen können. Betriebliche Innenfinanzierung ist mir als Stichwort auch noch wichtig. Wenn man eine rückgedeckte Pensionszusage macht, dann hat das den schönen Umstand, dass das Geld, das angespart wird für die Erfüllung dieser Firmenpension später, noch nicht weg ist. Das Geld bleibt im Unternehmen grundsätzlich. Das Unternehmen schafft Wertpapiere an oder zahlt eine Rückdeckungsversicherung, aber es ist grundsätzlich noch im Besitz dieses Unternehmens, allerdings bereits für eine später versprochene Leistung reserviert, sagen wir jetzt mal. Aber dennoch wäre dieses Geld noch da, falls man es für irgendeine Notsituation benötigt. Schwieriger bei Dienstnehmern, eher kein Problem, wenn ein Gesellschafter, Geschäftsführer, der auch 100% über das Unternehmen entscheiden kann, sich so etwas gewährt. Da ist das ein ganz besonderes, wichtiger Punkt, der hier auch in der Entscheidungsfindung immer wieder eine Rolle spielt. Insolvenzschutz, wenn Sie jetzt eine Firmenpension vergeben oder bekommen, dann ist einer der ersten Gedanken, oh je, das Geld hätte ich ja gleich, ganz sicher, wenn ich es ausbezahlt bekäme. So bekomme ich ein Pensionsversprechen, die Firma zahlt mir ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro irgendwo ein. Was ist denn, wenn der Firma was passiert? Grundsätzlich habe ich eine gute Beziehung zur Firma, aber die nächsten 15 Jahre, wer weiß, was da noch so alles kommt. Ja, selbstverständlich, klar. Und deshalb gibt es bei Dienstnehmern ohne dies das Betriebspensionsgesetz, in dem diese Schutzmaßnahmen geregelt sind, dass auch eines ganz klar ist, dieses Geld, das dafür für die Erfüllung der Pensionen angespart wird, ist ausgesondertes Vermögen und fällt auch im Konkursfall nicht in die Masse, somit dass auch keine Sorge gegeben, dass dieses Geld grundsätzlich nicht mehr auftauchen könnte. Man verpfändet es auch in der Regel, also ein Rückdeckungsvertrag oder ein Wertpapierdepot wird man auch, wenn man es sauber macht, für eine Pensionszusage, die versprochen wurde, auch verpfänden. Dadurch ist eine erhebliche Schutzwirkung gegeben und das ist einer der Top 3 Gründe, warum solche Dinge auch immer wieder gerne oder noch immer zum Glück gerne gemacht werden und nicht immer nur die Zinsen im Vordergrund stehen. Aber da wird mein Nachredner dann einiges dazu sagen. Und letztlich noch einmal diese Aussage im Schnitt, wir werden es nachher sehen, ergibt sich eine wesentliche Mehrleistung über diesen Weg im Vergleich zur Gehaltserhöhung oder Gewinnausschüttung und dann denselben Betrag, der übrig bleibt, im Privatvermögen anzusparen. Ein Thema, das jetzt nur kurz angeschnitten werden soll, und ich möchte es vorweg sagen, die Folien können Sie gerne haben. Wenn Sie sich bei uns dann auf der Homepage, haben wir Infoboxen, wo man anfragen kann. Es sind einige Folien, die wirklich nur ganz kurz jetzt dann gebracht werden, aber wir werden dann ein Handout vorbereiten und das aussenden. Das sind hier aber Punkte, die Gesellschaft der Geschäftsführer und insbesondere den Familienbetrieb betreffen. Weil das ist im mittelständischen Bereich, sind das die Hauptgruppen, die solche Pensionsmodelle umsetzen. Ich werde nachher bei den Durchführungswegen auch sagen, wie viel die verbreitet sind, aber die Königsdisziplin sozusagen, die Managementpension, die ist vorrangig in eigentümergeführten Unternehmen ein Thema, weil da ist der Bedarf gegeben, da ist die Umsetzungsmöglichkeit gut gegeben und dort ist eigentlich auch 80% der österreichischen Wirtschaftsleistung abgebildet und leider Gottes am wenigsten Durchdringung mit diesen Systemen. Da geht es um Punkte, die schon vorher genannt wurden. Das mit der Innenfinanzierung ist im eigentümergeführten Unternehmen natürlich sehr wichtig. Man kann auch betonen, dass Familienmitglieder in der Regel mit so einem Instrument versorgt werden sollten. Allerdings ist wichtig, dass sie den Fremdvergleich hier auch standhalten. Das heißt, diese Familienmitglieder sollten auch in dem Betrieb eine wertige Rolle übernehmen können und zumindest in einer gleich wichtigen Position sein, als ein Fremder wäre und dem man dann das auch gegeben hätte. Das heißt also, nur der Familienmitgliedstatus reicht nicht aus, um so etwas bekommen zu können. Aber bei den meisten Familienbetrieben, die ich kennenlerne, ist auch in der Regel die Funktionen im Unternehmen so aufgeteilt, dass sie eben von den Familienmitgliedern erfüllt werden. Und das ist dann auch eine sehr gute Gelegenheit, um solche Pensionsmodelle zu gestalten. Was sind jetzt diese Durchführungswege in der betrieblichen Vorsorge? Sie sind, glaube ich, nicht allzu unbekannt. Sehr bekannt ist diese § 3, Ziffer 15, Zukunftssicherung. Die möchte ich jetzt nur kurz streichen. Das ist dieses Modell, nach dem eigentlich sehr viele Dienstnehmer in Österreich schon versorgt sind. Dieses Modell mit den 25 Euro monatlich bzw. 300 Euro im Jahr. Ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich viele kennen. Das ist leider noch sehr antik, meiner Meinung nach. Warum? Weil wir ja nur diese 300 Euro im Jahr umwandeln können. Das ist das einzige echte Bezugsumwandlungsmodell. Aber auch die freiwillige Zukunftssicherung mit maximal 300 Euro im Jahr ist eine schöne Idee, nur für die Altersvorsorge nicht unbedingt so geeignet, weil einfach kaum was zusammenkommt. Das ist die einzige Direktversicherung, die wir hier in Österreich haben. Dann gibt es die Pensionskassen und betrieblichen Kollektivversicherungsmodelle. Das sind jene Modelle, bei denen eine echte Auslagerung passiert, wo wir uns mehr am internationalen Weg orientieren. Näheres kommt dann noch. Und dann gibt es die Pensionszusage, die man sich ein bisschen genauer anschauen muss. Warum? Weil sie auch wesentlich komplexer in der Durchführung ist, weil sie steuerlich wesentlich relevanter und kritischer sein kann und weil sie in der Regel viel höhere Dimensionen verarbeitet und hier auch nicht so diese regulierten Lösungen vorliegen wie in den ersten beiden genannten Möglichkeiten. Die Abfertigung neu bzw. auch Abfertigung alt zählt man auch häufig zur betrieblichen Altersvorsorge, soll aber heute kein Thema sein. Hier geht es nicht zwingend um ein Pensionsversprechen, sondern um ein Relikt von früher, was die Abfertigung alt angeht. Und die Mitarbeitervorsorgekasse, wie wir sie schon kennen, soll aber ein Thema für einen anderen Vortrag bleiben. Zu diesen Firmenpensionslösungen noch vor den Durchführungswegen, wer kann eigentlich was machen? Das ist auch so ein Punkt, warum Sie gerne auch das Handout dann bekommen. Das kann man jetzt nicht erschöpfend erklären und vorlesen. Die wichtigste Aussage ist, es geht grundsätzlich fast alles bei Dienstnehmern. Und das ist auch schon eine ganz wichtige Aussage. Also Einzelunternehmen, Personengesellschaften beispielsweise, können für die Eigentümer, für die Inhaber solche Lösungen nicht oder nur ganz bedingt umsetzen. Und deshalb ist auch die GmbH das einzige Instrument im Mittelstand, bei dem auch die Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer für sich eine echte Firmenpension machen können. Sie sehen es hier, bei der GmbH können grundsätzlich bis auf die Gesellschafter, die nur Besitz halten, die keine Funktion haben, alle eine Leistungszusage machen. Im Bereich der GmbH und KKG ist es vergleichbar mit der GmbH. Und bei den Einzelunternehmern ist dem Unternehmer selbst, der Unternehmerin, diese Möglichkeit untersagt. Die kann also eigentlich nur im Privatbereich Vorsorge betreiben oder den Gewinnfreibetrag nutzen und damit begünstigte Wertpapiere kaufen. Aber sonst sind hier nicht viele Möglichkeiten gegeben. Das spielt sich dann in derselben Rolle durch in die KG, auch in die OG. Also überall, wo die Besteuerung auf Personenebene passiert, sind diese Möglichkeiten nicht gegeben. Dienstnehmer grundsätzlich fast immer möglich. Spielt sich dann weiter durch. Jetzt sind wir schon bei dem Erstgenannten, dieser § 3, Ziffer 15 Zukunftssicherung, dieses 25-Euro-Modell. Zudem ist nicht allzu viel jetzt hier hinzuzufügen, was ich vorher schon gesagt habe. Es ist auch eine Form der betrieblichen Altersvorsorge, na klar. Es ist sogar die allereffizienteste Form der betrieblichen Altersvorsorge. Warum? Man kann auch dazu sagen, das ist das meistgefördertste Vorsorgesystem in Österreich, weil tatsächlich alles frei ist. Keine Lohnnebenkosten, keine Sozialversicherungsanteile, keine Steuer, die anfällt, was natürlich wahnsinnig toll klingt, aber natürlich mit diesem sehr geringen Betrag extrem limitiert ist und natürlich die Kraft aus dem raus, hinten raus für eine echte Versorgung sehr gering ist. Da ist vielleicht auch die Direktversicherung anzuschneiden. Das ist dieses Modell, bei dem der Dienstnehmer direkt Vertragsbesitzer ist und die Firma die Prämienzahlung übernimmt und die Verrechnung direkt mit dem Bezug erfolgt. Ansonsten bei den anderen Lösungen ist es jeweils ein Indirektmodell. Für den Betrieb sehr entspannt, der muss das eigentlich nur einrichten. Der sollte in der Lage sein, hier eine gute Informationspolitik zu machen, in der Regel mit dem Betriebsrat oder mit dem HR abgestimmt. Warum? Ich kenne viele Betriebe mittlerweile, die sowas haben, aber die Dienstnehmer haben es nicht. Oder nur ein ganz kleiner Teil der Dienstnehmer, weil man einfach in dieser Informationskette vom Berater der Versicherungsgesellschaft mit denjenigen, die das Thema mit denen bearbeitet haben, bis hin zu den eigentlichen Angestellten und Arbeitern nicht durchdringt. Wenn das auf dem Lohnzettel in einer Zeile angeführt ist, dass es jetzt sowas gibt, wird das in der Regel von 90% überlesen. Jeder ist hier eher im Hier und Jetzt als in der Zukunft. Und wenn es da keine ordentlichen Informationsunterlagen, ich will sogar sagen Informationsveranstaltungen gibt, dann wird die Akzeptanzquote für so etwas sehr, sehr gering bleiben. Also da ist ganz viel Thema darin, wie gut man das kommuniziert. Und wenn man das ordentlich kommuniziert, dann ist die einfache Aussage, die ich Ihnen mitgeben möchte, sollte eigentlich jeder machen. Geschenktes Geld vom Staat kriegt man selten. In dem Fall ist es so, weil eben wirklich völlig abgabenbefreit und auch die Bezugsumwandlung ist attraktiv. Auch hier bleibt der Vorteil noch sehr, sehr hoch. Das ist aber vielleicht wichtig zu erwähnen, es muss nicht nur die Pensionsvorsorge sein. Die wird halt in der Regel sehr gerne gewählt, weil es natürlich auch aus Sicht der Versicherungsgesellschaften ein prämienrelevantes Geschäft ist. Aber ich glaube, die Ertragskraft von 6.000, 7.000 Euro, die dann als Ablaufkapital rauskommen, jetzt um irgendeinen Durchschnitt zu nennen, daraus ist die Rente halt auch sehr gering. Da ist vielleicht überlegenswerter, damit eine Risikoversicherung oder Unfallversicherung, weil die sind auch im Rahmen dieses § 3, 1.15 machbar. Das heißt, ich kann auch meine Unfallversicherung mit dieser Begünstigung besparen, wenn der Betrieb diese Rahmenvereinbarungen oder diese Rahmenverträge einrichtet. Das ist, zumindest meiner Erfahrung nach, wird das sehr gerne überlegt, sehr gerne auch angenommen, aber auch hier scheitert es oder steht es damit, wie gut das dann transportiert wird zu den jeweiligen Mitarbeitern. Dann gibt es diese Pensionskassen und betriebliche Kollektivversicherungen in Österreich. Da soll einmal wichtigerweise gesagt werden, das ist eigentlich das Gleiche. Die Rahmenbedingungen für diese beiden Systeme sind ident, also wie sie grundsätzlich gestaltet sind, in der Höhe der Beiträge, in der Art und Weise der Bilanzabbildung ist es so gut wie gleich. Der Unterschied liegt eigentlich in der Veranlagung, um es ganz pragmatisch zu sagen. Die Pensionskassen sind, und da kommt es eigentlich her, dieses System, im Grunde wie ein Fonds aufgebaut oder arbeiten letztlich wie ein Fonds. Das heißt, wir sind hier bei den Pensionskassen einfach ausgedrückt wertpapierlastig, haben hier natürlich auch entsprechende Vorgaben Richtung Veranlagungspolitik, Asset Allocation etc. einzuhalten. Gibt es auch verschiedene Risikostrategien, konservativ, mittel, dynamisch etc. Aber wertpapierlastig. Dann hat irgendwann die Versicherungslobby es auch geschafft, zu sagen, ja, wir wollen das Thema auch umsetzen. Warum darf das eigentlich nur der Pensionskassenbereich? Und so hat man die betriebliche Kollektivversicherung ins Leben gerufen. Ist nichts anderes wie eine Gruppenrentenversicherung, eine riesige, die nach demselben Muster arbeitet, aber mit dem Unterschied, das ist meiner Meinung nach wichtig, dass echte Garantien vergeben werden. Sagen wir mal echt, unter Anführungszeichen, Garantien, wie es eine Lebensversicherung geben kann, was die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit angeht und jetzt nicht mehr ganz so hip, aber zumindest ein Garantiezins oder ein Rechenzins waren bis vor kurzem hier noch ein ganz starkes Thema. Das heißt, beide sind sehr vergleichbar. Das eine ist mehr die Wertpapierorientiertheit und das andere ist quasi die riesengroße Gruppenlebensversicherung, in die bespart wird. Somit unterschiedliche Erwartungshaltungen, was die Erfüllbarkeit und die Garantie der Pension angeht. Die Vorteile sind jetzt schon leichter aufzählbar, weil sie schon wieder sich wiederholen werden. Wichtig ist hier vielleicht, dass es diese 10% sind. 10% der Lohnsumme jener Gruppe, die mit so einem Modell ausgestattet wird, ist die Beitragshöhe, die man vergeben kann. Und diese Gruppen sind nach dem Gleichbehandlungsgebot zu bilden. Das heißt, man darf hier keine Diskriminierungen oder Ähnliches machen. Aber man kann, um ein Beispiel zu nennen, sagen, alle Mitarbeiter im Betrieb, die länger als 5 Jahre bei uns sind, bekommen so etwas angeboten. Und das wäre eine Möglichkeit einer Gruppenbildung. Und von jener Gruppe kann ich dann 10% der Lohnsumme in ein solches Modell auslagern bzw. investieren. Vorteil für den Betrieb, keine Rückstellungen. Für die Bilanz natürlich eine ganz attraktive Sache. Aufwand ist gleich Prämie sozusagen in das Modell und damit ist die Sache einfach gesagt schon erledigt. Auch interessant, Pensionszusagen, die wir später noch hören werden, kann man auch in diese Lösungen übertragen. Das ist dann ganz wichtig, wenn solche Pensionszusagen ablaufen oder jemand Betriebe verlässt, in denen Pensionszusagen vergeben waren, dann kann man auch sagen, ich möchte diesen Anspruch in eine Pensionskasse oder betriebliche Kollektivversicherung übertragen und dort als quasi ausgelagerten Rechtsträger, der nichts mehr mit mir und meiner Firma zu tun hat, weiter besparen, weiter befüllen oder einfach nur liegen lassen, dass die dann die Pension bezahlen. Jetzt sind wir schon bei der Pensionszusage. Die Pensionszusage ist etwas komplexer. In der Pensionszusage geht ein Unternehmen her und verspricht eine Leistung. Wir sehen dann jetzt dann noch eine Grafik dann. Diese Leistung kann eine Alterspension, eine Hinterbliebenenpension, eine Berufsunfähigkeitspension sein und die wird einmal versprochen. Und um diese Leistung dann später auch erfüllen zu können, muss das irgendwie rückgedeckt werden. Und für dieses Rückdecken gibt es gesetzliche Vorschriften, einen Pflichtteil und einen freiwilligen Teil. Und das Ganze ist dann auch etwas komplizierter in der Bilanz zu erfassen und hat somit wesentlich weitreichende betriebswirtschaftliche Auswirkungen als die vorgenannten ausgelagerten Modelle und dadurch auch etwas beratungsintensiver, aber mindestens gleich effizient. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben all diese Punkte, die wir vorher bei den ersten 3 Folien gesehen haben, auch hier als Nutzenargumente, die natürlich diese 30-60% mehr wieder unterstreichen. Aber wir haben dann auch hier diese Bereiche für die Begünstigten. Und die Begünstigten haben hier etwas Besonderes, nämlich nicht nur die Rente. Ich weiß, dass das natürlich jetzt ein bisschen Gratwanderung ist, was ich sage, weil eigentlich muss man ganz klar sagen, ist die Idee einer Firmenpension immer die lebenslange Versorgung. Das muss immer das klare Ziel sein, ein Versprechen auf Rente. Aber trotzdem kann man zwischen den Zeilen natürlich erwähnen, die Kapitalabfindung ist bei einer Pensionszusage möglich, hingegen das bei den Modellen der Pensionskasse und betrieblichen Kollektivversicherung bei Beträgen, wenn sie mehr als 12.000 Euro ausmacht, was da im Topf ist, geht das gar nicht mehr. Dann kann ich mich auch nicht mehr abfinden lassen. Dann muss ich die lebenslange Rente wählen. Und das ist für viele, wenn es um größere Beträge geht, auch ein bisschen ein Hindernis. In der individuellen Pensionszusage kann man auch letztlich Kapitalabfindungen gewähren, kann man im Einvernehmen vieles regeln. Aber da ist vor allem auch wichtig, dass diese Versorgungsansprüche gesichert sind, dass diese gesamten Verschiebungsvorteile, also Ersparnis im Steuerbereich bzw. im Lohnnebenkostenbereich möglich sind und das, obwohl man sich auch hier wirklich große Pensions, sagen wir mal, Leistungen aufbauen kann damit. Sie sehen das hier in dieser Grafik. Diese Grafik hätte jetzt animiert ablaufen sollen. So zeichne ich das immer. Aber leider funktioniert das mit dem Animieren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich zeige es Ihnen mit dem Laserpointer in der Schnellversion, wie man sowas jetzt erklären würde. Ein Unternehmen geht her und sagt, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir jetzt um 12.000 Euro im Jahr mehr. Das ist dieses eingangs gebrachte Beispiel. Dann würden diese 12.000 Euro im Jahr, die er jetzt bekommt, also das fließt darüber, sofort mit Lohnnebenkosten, Sozialversicherung und Lohnsteuer behaftet werden und unterm Strich kommen da rund 4.500 Euro netto an. Naja, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Mit den 4.500 netto geht dieser Dienstnehmer her und sagt, ich spare jetzt dafür für die Altersvorsorge in eine Lebensversicherung. Die macht dann Rendite X, völlig egal, weil sie hier und da die gleiche sein könnte. Und dann kommt hinten mal in der privaten Vorsorge irgendetwas raus. Dieser Weg ist bekannt, den werden viele von Ihnen oder vielleicht alle in irgendeiner Form machen. Könnte auch ein Wertpapier sein, völlig egal. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, alternative Firmenpension. Dann könnte das Unternehmen sagen, ich gebe dir eine Zusage. Eine Zusage in Form eines schriftlichen Vertrages, ist eh klar, aber schriftlich, rechtsverbindlich und unwiderruflich. Und diese Zusage könnte auf eine Alterspension lauten, das muss sie eigentlich in der Regel. Sie könnte ergänzend auf eine hinterbliebenen Pension und auf eine Berufsunfähigkeitspension lauten. Das heißt, ich kann mir hier mein eigenes Sozialsystem zusammenbauen und meine Versorgungen auf das abstimmen, was für einen selbst dann sozusagen mehr oder weniger von Bedeutung ist. Und aus dieser Zusage resultiert natürlich jetzt ein Versprechen. Dieses Versprechen heißt, dass die Firma eine Verpflichtung hat in der Zukunft und eine Verpflichtung ist in der Bilanz zu erfassen. Und das wird in Form von Rückstellungen gemacht. Das heißt, die erste Auswirkung aus diesem Vertrag, den wir jetzt gemacht haben für die Firma, ist, dass Rückstellungen zu bilden sind. Und diese Rückstellungen führen steuerlich gesehen zu einer Reduktion der Körperschaftssteuer. Warum? Weil sie gewinnmindernd wirken. Das heißt, hier gibt es vor allem in den Anfangsjahren eine steuerliche Auswirkung auf Ebene der Firma. Langfristig gesehen gleicht sich das aus. Aber bis jetzt ist nicht viel passiert. Jetzt haben wir nur mal ein bisschen Steuern gespart beziehungsweise Rückstellungen gebildet und irgendetwas versprochen. Jetzt kommen wieder diese 12.000 Euro ins Spiel. Die kann der Betrieb jetzt, er hätte sie ja sonst durch die Abgabenschleuse durchgebracht, 1:1 nehmen und innerbetrieblich ansparen. Wieder in Form einer Lebensversicherung beispielsweise, einer Rentenversicherung empfohlenerweise und geht her und investiert diese 12.000 Euro als Prämie. Voll. Da kommt nichts weg. Bis auf produktspezifische Kosten- oder Versicherungssteuerelemente. Und dann werden diese 12.000 Euro angespart über die Jahre und nicht diese 4.500. Da ist schon mal der erste interessante Effekt im Zinseszins. Und letztlich geht einfach mehr ins Sparen. Damit jetzt in dieser Zeit, sagen wir das sind 20 Jahre bis zur Pension, niemand um sein Geld fürchten muss, wird dieser Rückdeckungsversicherungsvertrag an die begünstigte Person verpfändet. Auch wiederum, insbesondere wenn Dienstnehmereigenschaft, sehr rechtssicher, da ist die Verpfändung fast obligatorisch dazu, aber durch diese Verpfändung ist dieses Geld, das hier angespart wird, sozusagen im Privatbereich des Begünstigten einmal gesichert. Und dann geht das Ganze so dahin, da gibt es dann noch eine Pflichtdeckung, das ist die, die erfüllt werden muss und der Rest ist die freiwillige Deckung auf das, dass man hoffentlich dann auch die volle Pension leisten kann, was nicht bei allen der Fall ist. Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, mehr als die Hälfte der Fälle, die wir im Jahr bearbeiten dürfen, betrifft Pensionsmodelle von früher, die häufig viel zu niedrig oder gar nicht ordentlich rückgedeckt sind. Weil man gedacht hat, ja, da wird man dann schon 7-8% Zinsen machen, alles kein Problem, ist leider nicht eingetreten und deshalb sind ja viele alte Pensionsmodelle unter Wasser. Aber wenn man frühzeitig noch etwas tut, muss das nicht wirklich viel mehr kosten. Wichtig ist nur, dass man das aufzeigt und auch einmal durchrechnet, was kostet die Erfüllung der Pension. Geht dann noch in Richtung Nachredner vom Herrn Danler, was es hier für Möglichkeiten gibt. Dann ist das Modell fertig gelaufen. Ich habe natürlich viel mehr hier im Topf drinnen, völlig klar. Und dann fließt es zu. Und wenn das dann zufließt, dann müssen irgendwann einmal die Steuern bezahlt werden. Weil bis jetzt haben wir ja gar nichts bezahlt, weil ja diese 12.000 Euro nicht rübergeflossen sind, sondern darüber angelaufen sind. Und von dieser Bruttopension, die dann fließt, kommt der dann gültige Steuersatz weg. Und wie Sie nachher an einem Beispiel noch sehen werden, ist das im Schnitt 30-60% mehr. Und das ist jetzt auch sozusagen der Kreislauf, wie sich so eine Firmenpension, egal ob Pensionszusage eigentlich von diesem Aspekt hier herunten oder eine betriebliche Kollektivversicherung rechnet, aber die Grafik zeigt die intern rückgedeckte Pensionszusage. Zur Rückdeckung, das ist auch ein Bereich, den ich jetzt überfliege. Wir haben gesagt, Rückdeckungsversicherung bzw. auch Wertpapiere sind möglich. Geregelt ist das Ganze im Einkommensteuergesetz, was hier an fähigen Instrumenten sozusagen zugelassen ist. Es ist auch hierzu wichtig, wir haben eine Pflichtrückdeckung, die muss der Betrieb erfüllen über das Bilanzjahr hinweg, sonst muss er Strafe zahlen. Und dann gibt es die freiwillige Rückdeckung. Das ist die Rückdeckung, die ich sozusagen brauche, damit ich auch wirklich die Pension zahlen kann. Und idealerweise sollte eine Firmenpension so aufgesetzt sein, dass ich von Beginn an so viel einzahle, dass ich auch das, was ich verspreche, leisten kann. Ist leider nicht immer der Fall, aber das sollte die Empfehlung sein. Warum diese Versicherungslösungen jetzt empfohlen sind, warum wir dann auch die Zürich hören, hat einfach den Grund, eine Pension ist ganz klar empfohlenerweise mit einer Versicherung rückzudecken. Warum? Es geht nicht immer nur um den Zinsertrag von Wertpapieren, die durchaus hier auch in der Lage wären, als Rückdeckung anzuwenden, ja, kann man machen, aber Wertpapiere haben gewisse Eigenschaften nicht. Wertpapiere sind nicht in der Lage, betriebsfremde Risiken zu übernehmen. Und das ist die ureigenste, die sind die ureigensten Formen, warum es Versicherungen gibt. Da geht es um Dinge wie Todesfallrisiko, da geht es um Dinge wie Berufsunfähigkeit und Langlebigkeitsrisiko. Das sind Dinge, die spielen eine Rolle, wenn ich hier Pensionen oder Versorgungsleistungen zusage. Und das könnte morgen passieren. Das heißt, solche Dinge kann man mit einem Wertpapier nicht wirklich finanzieren. Wenn so etwas sehr früh eintritt, wird das Delta sehr hoch sein und der Betrieb muss ganz, ganz viel nachschießen. Das heißt, das sind einmal klare Punkte, die für eine Versicherung sprechen. Die Garantien, die im Bereich der Versicherungen auch möglich sind, sind auch nicht unwesentlich, weil Unternehmen, die solche Leistungen versprechen, wünschen, sagen wir mal mehrheitlich, planbare Leistungen oder planbare Erfüllung dieser Leistungen. Und da ist auch wiederum wichtig, wenn auch Garantiezinsen im Bereich von Null derzeit, trotzdem bietet eine Lebensversicherung sehr wesentliche Garantieleistungen im Verhältnis zu Garantien, die Sie aus Wertpapieren kennen oder vielleicht früher vermehrt kennen. Garantien in Wertpapieren sind ja auch verschwunden, großteils verschwunden. Dementsprechend wird man wirklich mit halbwegs brauchbarer Garantie eigentlich nur im Versicherungssektor unterwegs sein können. Und dann kommt jetzt dazu die Vergleichbarkeit. Da spreche ich jetzt aus unserer Erfahrung oder unserem täglichen Business als Makler in dem Bereich. Es war tatsächlich leichter vor einigen Jahren. Also ich sage 5 Jahre retour. Da hat man gewusst, wo sind die Global Player. Das waren die Zürich, die Allianz beispielsweise. Dann gab es auch aus der Vienna Insurance Group durchaus 2 namhafte Vertreter. Die hatten alle ganz, ganz gute Eigenschaften bei ihren Tarifen. Generali nicht zu vergessen. Und man hat bei allen so ungefähr gewusst, wo sind die Stärken. Und im Grunde hatten alle die gleichen Fähigkeiten, sie in ihren Tarifen abzubilden. Das hat es jetzt aber sehr weit durchgewürfelt und so einfach ist das Ganze nicht mehr. Alle kochen mit demselben Wasser, nur die einen sind mehr oder weniger vorbereitet auf das, wie es jetzt momentan läuft. Das heißt, nicht jede Versicherung ist gleich finanziert und daraus resultieren durchaus Schwierigkeiten für den Endkunden, die Auswahl dieser Tarife sicherzustellen. Es geht somit um unsere Empfehlung nach Qualität vor Quantität. Heutzutage ist es leider noch leichter, ein Offert schön zu rechnen. Das ist jetzt meine Meinung drauf. Man kann alles auf einem Offert abbilden, wenn es der Kunde nicht versteht. Es geht auch darum, Garantieleistungen heutzutage wichtiger oder weniger wichtig zu bewerten. Warum die Beratung so wichtig geworden ist, ist einem Kunden diese und jene Garantie dann hinten raus wirklich wichtig oder hat sie da keine Relevanz? Weil jede Garantie kostet Geld. Das ist ganz eine klare Aussage. Und je mehr Garantien wir erhalten, meistens umso mehr kostet das. Und das lässt sich nicht bei allen gleich gut abbilden. Und somit geht es auch noch um sogenannte Sonderklauseln. Die Versicherer, die sehr stark im betrieblichen Altersvorsorgebereich sind, sehr gut und locker vergeben können. Manche andere Versicherer gar nicht in ihrem Repertoire haben. Und was das für Klauseln oder Eigenschaften sind, werden wir auch später noch hören. Da sehen Sie von mir nur ganz kurz so eine Vergleichsmatrix. Wenn wir eine Ausschreibung machen für so eine Rückdeckung von Pensionen, dann schaut das gleich einmal relativ kompliziert aus. Und ich kann sagen, das ist es auch, weil man braucht das eigentlich dann gar nicht in dieser Fülle, weil im Grunde würde man hierüber nur mit Zahlen einfach bewerten können, aber man müsste dann auch hier diese Soft Skills bewerten. Und die kann man nur dann gut bewerten, wenn man den Bedarf oder dieses Profiling sozusagen auf Kundenebene korrekt erhoben hat. Was ist denn für den Betrieb, der etwas verspricht, wirklich wichtig und von Bedeutung? Und dann kann man auf der Basis auf die Zahlen, die aus den Versicherungsangeboten rühren, besser rückschließen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, das ist in 3 Minuten erledigt, aus diesen Grafiken, die wir gesehen haben, die Zahlen. Um diese Zahlen einmal gemeinsam durchzuspielen. So schaut unser Rechner aus, den wir hier entwickelt haben, mit dem so etwas abbildbar ist und diese Vergleiche rechenbar sind. Die lassen sich dann in schönen Ergebnisdokumenten zusammenfassen. Das ist eigentlich nur eine grafisch schönere Aufbereitung von dem zentralen Vergleich, den Sie gleich sehen. Und jetzt schauen wir uns dieses Szenario an, wenn ein Dienstnehmer 4.000 Euro brutto verdient, 45 Jahre alt ist, oder 40? Ich glaube 45 Jahre, genau, und er 6.000 Euro angeboten bekommt, entweder als Gehaltserhöhung oder in eine Firmenpension. Wie verhält sich das? Dann ist das die korrekte Vergleichsrechnung. Und die sagt jetzt, diese 6.000 Euro als Gehaltserhöhung ausbezahlt, führen, das muss ich jetzt nicht mal alles durcherklären, durch Lohnnebenkosten, Sozialversicherung, Lohnsteuer zu 2.414, die überhaupt netto ankommen. Aber den Betriebsrat 6.000 Euro gekostet. Aus diesen 2.414 werden in diesem fiktiven Beispiel, die Zahlen sind jetzt sehr ähnlich, 2.478 lebenslange jährliche Rente, wenn er die 2.414 in eine private durchschnittliche Rentenversicherung spart. Okay, das können wir mal festhalten. Dieselben 6.000, aber jetzt in eine Firmenpension investiert, führen ja dazu, dass jetzt nichts wegkommt und somit resultiert aus den 6.000 Euro Aufwand in die Firmenpension eine Bruttopension von 6.160. Und da kommt dann nachher hinten die Besteuerung weg. Und jetzt unterstelle ich mal, dass jemand, der im Schnitt 4.000 Euro verdient als 45-Jähriger, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit und sonst keine Immobilieneinnahmen oder Vermietung, Verpachtung Einnahmen hat, in der 35er-Progression sein wird, wenn er dann in der Pension ist. Das heißt, Steuer weggezogen, bleibt eine Nettopension von 4.000 Euro über, lebenslang. Das heißt, 4.000 Euro netto aus diesem Instrument versus 2.500 Euro netto aus der privaten Vorsorge und die Quintessenz, der Firma hat es ursprünglich gleich viel gekostet. Und da liegen wir bereits bei 62% Netto-Nutzen, der in diesem Szenario am meisten wirkt. Und allerletzte Folie, der Vergleich, wenn Sie jetzt sagen, ja, ja, eh klar, die Sozialversicherung schlägt voll durch, die Lohnnebenkosten haben wir immer bei den Angestellten, aber der Sozialversicherungsfaktor, der ist so hoch. Völlig richtig, nehmen wir eine Führungskraft her. Eine Führungskraft verdient jetzt plötzlich 10.000 Euro brutto im Monat. Und ich muss sagen, das ist auch die mehrheitliche Gruppe, wo solche Dinge vergeben werden. Wie wirkt sich's denn dann aus? Dann haben wir keine Sozialversicherung mehr, die irgendwie Ersparnisfaktor sein kann. Dann kommen von den 6.000 Euro nur mehr noch die Lohnnebenkosten weg. Dann wiederum die Steuer führt zu 3.130, die von den 6.000, die zusätzlich im Jahr gewährt werden würden, netto überbleiben. Wieder selbe Rechnung auf der Firmenpensionsseite, da haben wir 4.000 netto als Zufluss mit dem gleichen Aufwand. Das heißt immerhin 25% mehr Nettopension, obwohl hier keine Sozialversicherungsanteile mehr wirken. Würde dieser Dienstnehmer jetzt in der Rente hinten auch aus anderen Positionen Einkünfte haben, 42er Progression, 48er Progression, dann würde das hier sich auf 15% oder 10% verringern. Aber dennoch, 10% oder 15% mehr mit demselben Aufwand für ein Unternehmen ist ein Faktor, der in Zeiten wie diesen, wo man im konservativen Bereich nicht mehr über große Zinsen reden kann, durchwegs ein interessantes Argument. Und damit, dieses Szenario überspringe ich jetzt, möchte ich sozusagen das Fazit schließen. Man kann sagen, Lohnnebenkostenersparnis hat man immer. Das ist ein Punkt, den kann man für sich mit einstecken, wenn man das im eigenen Umkreis, Familienumkreis beziehungsweise für sich selber gewährt. Man kann es aber auch für die Firma einstecken. Das heißt, ich kann sagen, ich gebe dir das mehr, lieber Dienstnehmer, aber die Lohnnebenkostenersparnis behalte ich mir als Betrieb. Das ist durchaus eine interessante Option, um Lohnkosten tatsächlich zu sparen und gleichzeitig etwas für die Altersvorsorge zu bewegen. Die Sozialversicherungsersparnis haben wir, die Steuerstundung haben wir gesehen. Und wenn keine Zusatzeinkommen zu erwarten sind, dann sind die meisten in der Pension tatsächlich nur in der 35er Progression oder vielleicht maximal in der 42er. Und dann ergeben sich diese durchaus hohen Vorteile. Und regelmäßiges Sparen für die Vorsorge ist durch so etwas tatsächlich möglich. Geht mehr zum Unternehmer, der mit Gewinnausschüttungen arbeiten würde, weil hier bringt man tatsächlich laufend, ob monatlich oder jährlich, einen Betrag X in die persönliche Altersvorsorge. Das ist eine Art Disziplinarverfahren, das es in dem Bezug wirklich Vorteile bringen kann, weil sehr selten Leute, die alle paar Jahre viel Geld rausnehmen, wo dann wirklich brav was für die Altersvorsorge unternehmen. So hat man einen planbaren budgetieren Aufwand und das ist für viele dann auch ein ganz großer Nutzen. Ja, und damit schließe ich für den allgemeinen Überblicksteil, übergebe an den steuerlich bzw. Betriebswirtschaftlichen Teil an den Herrn Magister Reisch. Bitte schön.